Wie Menschen einander ansprechen, sagt viel über ihre Beziehung aus. Zum Beispiel Menschen, die mich nicht so gut kennen. Ups. Nennen mich oder mich gar nicht kennen, nennen mich Herr Nesch oder Ness, je nachdem. Menschen, die mich etwas besser kennen, nennen mich Adrian. Und Menschen, die mich gut kennen oder mir vertraut sind oder Freunde oder meine Eltern, meine Brüder, nennen mich einfach Adi. Oder? Meine Frau hingegen nennt mich nie Adi, außer wenn es irgendetwas ist. Wenn sie sagt Adi nicht, dann stimmt etwas nicht mehr. Normalerweise nennt sie mich ja, Schatz oder Geliebter oder wie auch immer. Und so merken wir, wie wir einander ansprechen, spricht sehr viel aus über die Art von Beziehung. Ist eine nahe Beziehung oder eher eine distanzierte Beziehung zu dieser Person? Habt ihr gewusst, dass der kleine Mozart seine Eltern mit Herr Vater und Frau Mutter ansprechen musste? Wer macht das heute? Niemand. Aber habt ihr gewusst, dass bis vor 100 Jahren Eltern mit Sie angesprochen wurden? Habt ihr das gewusst? Wer macht das heute noch? Irgendjemand? In anderen Kulturen ist das noch üblich, ja? Brasilien zum Beispiel ist üblich, dass man die Eltern, auch Russland oder andere Länder, dass man die Eltern mit per Sie anspricht. Aber heute macht das kaum jemand. Dann kam irgendwann die 68er-Bewegung und dann ging es in das andere Extrem und sagten, hey, die Kinder durften ihre Eltern nicht mehr Vater und Mutter sagen, sondern einfach den Vornamen. Zum Beispiel aus Papa wurde einfach Hans und aus Mutter wurde einfach Maria und die Eltern wurden einfach so zu Kumpel. Zum Glück hat sich der Trend nicht durchgesetzt, aber heute noch gibt es so die Tendenz, zum Beispiel im Teenageralter, dass so Teenager in der Pubertät plötzlich anfangen, ihre Eltern mit dem Vornamen anzusprechen. Was suggerieren sie damit? Ich anerkenne eure Autorität nicht mehr, jetzt bin ich selbstständig, jetzt weiß ich es besser. Wir merken, unser Reden beeinflusst unsere Beziehungen. Oder die kleinen Kinder reden noch begeistert, hey, mein Papi, was der alles kann und was er alles tut und so. Und irgendwann im Teenageralter heißt es nur noch, ja, mein Alter zu Hause, der macht das und das falsch, oder? Wir merken, wie wir einander ansprechen, das sagt viel über unsere Beziehung aus. Wie intim oder wie distanziert diese Beziehung ist. Und das gilt auch für die Beziehung zu Gott. Und er, unser Vater, wünscht sich, dass wir eine tiefe Beziehung zu haben, eine persönliche Beziehung zu ihm. Und dass wir in dieser Nähe wachsen. Deshalb hat er uns auch die 10 Gebote gegeben. Es sind die 10 besten Werte für ein gutes Leben. Und die ersten 5 Gebote, die ersten 5 Werte, helfen uns, die Beziehung zu Gott zu gestalten, helfen uns und zeigen uns, wie wir eine gute Beziehung zu Gott haben können. Und die anderen 5 helfen uns, gute Beziehungen untereinander zu haben. Wir kommen heute zum dritten Gebot, zum dritten Wert und versuchen zu entdecken, was für ein Wert steckt denn dahinter, hinter diesem Gebot. Wir lesen im 2. Mose 20, im Vers 7, wie Gott sagt, hier, du sollst den Namen, da stimmt was nicht, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Wenn Gott uns durch die 10 Gebote nicht einfach so einengen will, sondern im Gegenteil, wenn er uns Freiheit schenken will, wenn er uns helfen will, dass unser Leben und unsere Beziehung richtig gelingt, dann ist es wichtig zu fragen und zu überlegen, hinter diesen Worten, was steckt dahinter? Ist einfach ein Verbot oder sehen wir nur den Zeigefinger von Gott oder sein Herz? Was ist dabei, sein Herzensanliegen? Wir kennen alle den Spruch, Respekt kann man nicht verdienen, oder? Man muss ihn sich erwerben. Und Gott stellt hier nicht einfach auf Gebote und Verbote und sagt, ja, du musst halt und so, sondern bevor er sagt, du sollst, sagt er, ich bin. Es ist so wichtig, auch dieses Gebot, auch diese Worte im ganzen Zusammenhang zu sehen. Es fängt nicht mit du sollst an, sondern er sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich befreit habe. Das heißt, wenn wir entdecken, wer Gott wirklich ist, werden wir ihn auch ehren. Wenn ich mir bewusst bin, hey, dieser Gott, der ist der Schöpfer des Universums. Dieser Gott hat mir das Leben geschenkt. Dieser Gott hat alles im Griff. Dieser Gott ist mein Befreier, mein Retter. Dann werde ich ganz anders mit ihm reden, oder? Und bevor Gott sagt, du sollst, sagt er, ich bin. Und wisst ihr, was speziell ist bei Gott? Er will, dass wir seinen Namen kennen. Wir können das ganz negativ, oder, interpretieren, sagen, ja, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, aber dass wir den Namen von Gott überhaupt kennen, das ist ein Privileg. Wenn du dich jemandem vorstellst und den Namen sagst, dann bietest du Beziehung an, oder? Dann sagst du, ich bin der Adrian, freue mich, dich kennenzulernen, oder? Und somit bauen wir eine Brücke zu anderen Personen und das Gleiche macht auch Gott. Er gibt uns seinen Namen, damit wir eine persönliche Beziehung zu ihm haben können. Wisst ihr, wo das erste Mal passiert ist? Wo Gott seinen Namen bekannt gemacht hat? Bei Mose, nur ein paar Kapitel weiter vorne, lesen wir 2. Mose 3, 5 bis 6, heißt es hier, der hat diese Begegnung mit dem brennenden Dornbusch und da sprach Gott, tritt nicht näher heran, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Stellt euch mal das vor, er ist in der Wüste und plötzlich sieht er da einen brennenden Dornbusch und er wird darauf aufmerksam, weil das hört nicht auf zu brennen und geht genauer hinschauen. Plötzlich hört er eine Stimme und merkt, hey Gott, der Schöpfer des Universums spricht mich gerade an. Und er hat Ehrfurcht vor Gott. Weil er ist sich bewusst, wer Gott ist und er merkt, er ist ein verzehrendes Feuer. Er muss sogar seine Schuhe ausziehen. Und ich glaube, es täte auch uns mal gut, auch diese Dimension von Gott vor Augen zu haben. Ja, Gott bietet uns seine Freundschaft an, aber das heißt nicht, dass er unser Kumpel ist und dass wir mit ihm irgendwie umgehen sollen. Und Gott ist auch heilig, er ist auch ein verzehrendes Feuer. Er ist sündlos, perfekt, so anders als wir. Deshalb, die Ehrfurcht ist die einzige Antwort vor Gott. Und in dieser Geschichte hat Mose eine brennende Frage an Gott. Wie ist dein Name? Gott, wie heißt du denn? Und wir lesen hier, wie Gott sagt, Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Spezieller Name, oder? Ich bin, der ich bin. Und er sprach, du sollst zu den Kindern Israel sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Ich bin, der ich bin, oder ich werde sein, der ich sein werde, kann man auch übersetzen. Das ist mein Name, sagt Gott. Und der davon abgeleitete Gottesname, Jahwe, wird von den Juden gar nicht ausgesprochen. Es heißt, so viel wie, ich werde für euch da sein. Ich will Teil von eurer Geschichte sein. Ich begleite euch durch eure Geschichte. Ich bin bei euch in allen Lebenslagen. Ich bin für euch da. Und die Juden, ihr kennt ja, die haben immer wieder aufgepasst, dass sie die Gebote von Gott ja nicht übertreten. Die haben nochmal einen Zaun rundum gemacht, dass sie gar nicht in der Gefahr kommen. Und auch bei diesem Gebot, was haben die gemacht? Das heißt, du sollst den Namen von Gott nicht missbrauchen. Und dann haben sie gesagt, okay, dann nennen wir den Namen gar nicht. Also sie würden nie im Leben den Namen Jahwe aussprechen oder aufschreiben. Auch auf Englisch, wenn sie schreiben God, schreiben sie G-und-D, dass sie sagen, hey, der Name von Gott ist so heilig, die sprechen das gar nicht aus Angst, da seinen Namen zu missbrauchen. Aber wenn Gott uns seinen Namen gibt, was will er damit? Dass wir ihn beim Namen nennen, oder? Aber dass wir ihn ehren, wenn wir seinen Namen ansprechen. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, heißt es hier. Hast du es auch schon mal erlebt, dass dein Name missbraucht wurde? Zum Beispiel, wenn jemand sagt, der Adrian hat das gesagt und ich habe das gar nicht gesagt, dann wird mein Name missbraucht, oder? Oder im Computer, wenn mein Benutzername und mein Passwort geklaut wird, um Zugang zu gewissen Daten zu bekommen, dann wird mein Name missbraucht. Oder immer mehr ist von Identitätsklau die Rede, dass man die Identität stiehlt und Sachen macht oder dass man die Daten von der Kreditkarte stiehlt und plötzlich bekommst du Rechnungen von ganz tollen Sachen, aber die hast du nicht gekauft und die hast du auch nicht. Du bekommst nur die Rechnungen. Und es ist ein sehr schwieriger Prozess, überhaupt die Identität wieder zurückzubekommen und das zu stoppen. So kann ein Name missbraucht werden. Und wenn wir das nicht gerne haben, dann Gott auch nicht. Und sagt, hey, ich will das nicht, dass mein Name einfach so missbraucht wird. Was denkt ihr, wie kann man den Namen Gottes missbrauchen? Ja, wir denken schnell an Fluchen, ja, das ist offensichtlich, oder? Wenn Menschen ihre Emotionen formulieren wollen und dabei Gottes Namen brauchen. Von mir aus sollen sie doch ihre Emotionen zum Ausdruck bringen. Oft werden auch Ausscheidungen vom Darm in den Mund genommen beim Fluchen und ganz schnell kommt man auch beim Gottes Namen, oder? Warum denn? Die Menschen sind sich, glaube ich, zu wenig bewusst. Eigentlich, jedes Mal, wenn wir Gottes Namen im Mund nehmen, dann sprechen wir ihn an. Deshalb, nicht nur das Fluchen und das Lästern, das so offensichtlich ist, ist ein Missbrauch. Und auch wenn wir gedankenlos oder einfach so ohne viel zu überlegen, respektlos von Gott reden. Zum Beispiel, wie schnell sagt man, oh Gott, oder oh Jesus, oder Gott sei Dank, oder Halleluja. Wisst ihr, was Halleluja heißt? Preis den Herrn. Und so viele Menschen nehmen einfach diese Worte im Mund und denken gar nicht an Gott. Das heißt, es ist so, als würdest du Gott anrufen, und wenn er sagt, ja, hast du mich gerade gerufen, sagst du, nein, ich meinte dich eigentlich nicht. Das ist Respektlosigkeit. Das schafft Distanz, wenn ich einfach Gottes Namen in den Mund nehme. Und oft sind diese Floskeln haben ihren Ursprung in einer Gebetssprache, oder? Eigentlich brauchen wir sie. Gott sei Dank. Eigentlich, Gott, ich danke dir, oder? Und wenn wir sie einfach so leichtfertig gebrauchen, dann zeigen wir, hey, dass Gott uns wirklich nicht wertvoll ist. Aber Gottes Name kann auch missbraucht werden, wenn zu Unrecht behauptet wird, dass etwas in seinem Namen geschieht. Hey, all die Kreuzzüge im Namen von Gott, geht's noch? Inquisition, Terror, Gewalt, all die Sachen, die im Namen von Gott getan wurden und immer noch zum Teil. Im Namen von Gott wird Zwang ausgeübt. Oder in der Kindererziehung, wenn du brav bist, ist der liebe Gott mit dir zufrieden, oder? Mit Gottes Namen, das ist auch Missbrauch, denke ich. Wer flucht, kann nicht gleichzeitig singen. Wer flucht, zeigt Respektlosigkeit gegenüber sich selber, anderen Menschen und auch gegenüber Gott. Weil Fluchen ist auch Beten. Wenn jemand sagt, eben das mit dem Verdammen, dann ist es mal hilfreich, die Person anzusprechen, wie du gesagt hast, und zu fragen, willst du das wirklich? Warum betest du so laut, oder? Die beten auch, oder? Wenn sie sagen, Gott soll sich verdammen, dann musst du sie darauf ansprechen und fragen, also Damen ist ein, hört man, wird sonst nicht viel gebraucht in unserer Umgangssprache und vielleicht hast du vergessen, was das Wort bedeutet, aber das heißt so und so und willst du das wirklich? Fluchen ist auch beten. Gottes Name wird auch missbraucht, wenn sein Name im Zusammenhang mit Magie, Aberglaube verwendet wird. Es gibt auch weiße Magie, die sagen, oh, das ist gut, doch, mit dem Namen von Gott, aber Magie ist immer noch Magie. Oder wenn falsch geschwört wird. Viele Menschen nehmen sogar den Namen von Gott, um ihren eigenen Worten mehr Gewicht zu geben. Ich schwöre bei Gott zum Beispiel, sagen die und denken, ja, okay, dann gilt das. Das ist auch missbraucht, oder? Gottes Name wird missbraucht, auch wenn Menschen sich Christen nennen, aber gar kein Christen sind. Ich war vor einigen Jahren war ich in Afrika und in der Wüste habe ich einige Moslems, so Nomaden getroffen und so über Jesus und den Glauben geredet. Und wisst ihr, was die gesagt haben? Was, ihr Christen? Ihr seid ja alle in Europa Christen, oder? Von euch kommt Prostitution, Pornografie und Saufgelagen. Das wollen wir nicht. Warum kommen die auf die Idee, dass die Christen all das machen? Weil viele auf dem Papier Christen sind. Wenn du auf die Straße gehst, viele sagen, ich bin ja Christ. Die tragen den Namen von Christus. Also Christ bedeutet, dieser Name wurde zuerst mal in Antiochien verwendet und hieß ein kleiner Christus. Das heißt, wenn ich den Namen von Christus trage, aber seinem Namen Schande bringe durch mein Verhalten, dann missbrauche ich seinen Namen. Wenn ich durch mein eigenes Leben seinen Namen in Dreck ziehe, dann wird sein Name missbraucht. Oder hey, all die Missbrauchsgeschichten in der katholischen Kirche. Unglaublich, was passiert. Der Name von Gott wird in Dreck gezogen. Hey, dass Männer Gottes sowas tun, das führt dazu, dass sie sich von Gott und von der Kirche abwenden. Weil sie sagen, wenn Gottes Bodenpersonal so katastrophal ist, dann wollen wir von Gott gar nichts mehr hören, oder? Das führt zu viel Frustration und zu Enttäuschung. Aber auch bei uns. Wir können schnell mit dem Finger sagen, oh, die sind aber schlimm. Aber auch bei uns. Jedes Mal, wenn wir Kompromisse machen in unserem Leben, jedes Mal, wenn wir Sünden in unserem Leben dulden, sind wir keine gute Werbung für Christus. Wir können seinen Namen nicht ehren. Aber wisst ihr was? Auch im Gottesdienst können wir den Namen von Gott missbrauchen. Wisst ihr wie? Irgendeine Ahnung? Wir können von seinem Namen singen, aber gar nicht an ihn denken. Denkt ihr, ist das möglich? Einfach mit den Lippen singen, mal schöne Melodie noch. Und gar nicht, wisst ihr, wir machen hier nicht einfach Karaoke. Wir singen nicht irgendetwas, sondern jedes Mal, wenn wir singen, wir lieben es zu singen, weil auch wenn wir singen, das ist auch Beten. Das ist eine andere Form von Gebet, Anbetung. Deshalb nehmen wir uns wirklich Zeit. Wir geben Gott Komplimente und sagen, Gott, du bist so großartig, du bist der Schöpfer, du bist wunderbar. Und wenn ich es gar nicht meine und wenn ich nur einfach so singe, dann ist es nicht gut. Oder wenn ich, und in vielen Kirchen wird jeden Sonntag das Vaterunser gebetet. Wie viele Leute studieren dabei, was sie beten? Es wird nur abgeklärt, oder? Ja, ja, so, 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 und jetzt kommt das und das und das. Ich kann es auswendig, oder? Und es heißt noch dort, geheiligt werde dein Name. Und genau während diesem Gebet wird der Name von Gott so oft missbraucht, leider. Okay, so nicht, oder? Aber wie denn? Wenn Gott uns das sagt, dann entsteht nicht einfach ein Vakuum. Es heißt nicht einfach, dass wir schweigen sollen, dass wir seinen Namen gar nicht mehr nennen sollen, sondern dieses Gebot bedeutet zugleich, wir sollen seinen Namen richtig gebrauchen. Aber zuerst habe ich überlegt, ja, warum missbrauchen Menschen den Namen Gottes? Macht man das einfach extra so? hinter jedem Verhalten steckt eine Denkweise, oder? Was du über Gott denkst, das kommt nachher über die Lippen. Unser Mund gibt wieder, was in unserem Herzen ist. Und die Benutzung von seinem Namen hat mit unserem Gottesbild zu tun. Was habe ich für ein Gottesbild? Wer ist Gott für mich? Wenn er einfach irgendjemand ist, irgendein Kumpel, dann kann ich mit ihm reden, wie ich will. Aber wenn er der König der Könige ist, der Herr aller Herren, mein Schöpfer, mein Retter, mein Befreier, dann werde ich anders mit ihm reden. Deshalb, wenn du merkst, hey, ich habe Mühe mit den Worten und mit diesem Gebot, dann musst du beim Gottesbild ansetzen, nicht beim Verhalten in erster Linie. Er ist der Schöpfer, der König der Könige und er ist auch der gerechte Richter, oder? Heißt es auch in der Bibel, vor dem du dich eines Tages verantworten musst. Und hier heißt es, der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Das hören wir natürlich nicht gern, oder? Strafe klingt immer negativ. Wir empfinden diese Worte eher als Androhung, oder? Wir sehen schnell sein Zeigefinger statt sein Herz. Aber was, wenn Gott das sagt, ich lasse das nicht ungestraft? Weil er weiß, wenn du das tust, du schadest dir selber, du schadest der Beziehung zu Gott und machst dein Leben kaputt. Was, wenn Gott uns dabei schützen will? Und übrigens, wenn jemand deinen Namen missbraucht, wenn jemand deine Kreditkarte klaut und ein paar tausend Franken einfach so für sich verwendet, was ist dein Wunsch dabei? Die Polizei soll ihn nicht unbestraft lassen, oder? Endlich Gerechtigkeit. Hoffentlich packen sie ihn und dann ein paar Jahre im Gefängnis, oder? Wenn es um andere geht, sollen sie nicht unbestraft bleiben, wenn wir darunter leiden, oder? Warum sollte nicht das Gleiche auch für uns gelten, wenn wir seinen Namen missbrauchen? Ist doch fair, oder? Gott ist auch gerecht, oder? Aber ich strafe immer negativ. Gibt es irgendjemand, der noch nie von den Eltern bestraft wurde? Irgendjemand? Noch nie bestraft? Noch nie? Ich sage lieber nichts. Ich weiß nicht, ob das ein Ausdruck der Liebe ist. Wenn ich meine Kinder nie bestrafe, signalisiere ich, du bist mir gleichgültig. Du kannst bleiben, so wie du bist, auch wenn du frech bist und auch wenn du respektlos bist mir gegenüber. Ist mir egal, mach doch nichts. Strafe ist doch ein Hinweis darauf, dass es mich interessiert. Und sehr interessant heißt es auch im Hebräerbrief, lies mal Hebräer 12, ist ein faszinierender Kapitel über Erziehung, wie Gott uns erzieht als einen Vater. Und dort heißt es, Hebräer 12, 6, du sollst, ja, nochmal, denn wenn der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Jeden, den er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine straffende Hand spüren. Das heißt, wenn Gott dich nicht erzieht, dann bist du gar nicht sein Kind. Und seine Erziehungsmaßnahme hat ein Ziel. Es heißt nämlich hier, mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Wer will ein solches Leben haben? Erfüllt von Frieden und Gerechtigkeit. Nur so wenige. Ein Leben erfüllt von Frieden und Gerechtigkeit. Das wollen wir doch alle. Wie erreichen wir dieses Ziel? Durch Erziehung. Genau das sagt Gott hier. Auch in diesem dritten Gebot. Er meint das Beste für uns. Er sagt, du wirst die Folgen tragen müssen, wenn du so mit meinem Namen umgehst, weil ich das Beste für dich will, weil ich dich erziehen will, weil du am Schluss ein gerechtes und ein ein gerechtes Leben und ein Leben voll von Frieden haben sollst. Also den Namen Gottes nicht zu missbrauchen, bedeutet, ihn auch zum Guten zu gebrauchen. Und im dritten Gebot zeigt uns Gott, wozu er uns seinen heiligen Namen gibt. Um ihn anzurufen. Die Einladung zum einzigen rechten Gebrauch des Namens Gottes ist, ihn anzurufen. Es heißt zum Beispiel im Römer 10, 13, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Was heißt das? Nur weil ich einen Namen anrufe, werde ich schon gerettet. Jesus Christus, was heißt dieser Name? Gott rettet. Das heißt, wenn ich den Namen des Herrn Jesus Christus anrufe, bekenne ich damit, der Herr Jesus ist mein Retter, er hat mich gerettet. Ich bekenne damit das, was er am Kreuz von Golgatha getan hat, dass er für mich bezahlt hat, damit Gott mich am Schluss nicht mehr bestrafen muss. Das nehme ich für mich an. Ich bitte ihn um Vergebung für meine Respektlosigkeit und ich sage ihm, ich will deinen Namen ehren, ich will, dass dein Name auf meinem Leben ist. Und wenn du das noch nie getan hast, das ist ein erster Schritt, wie du den Namen von Gott ehren kannst, indem du sagst, ich entscheide mich für ein Leben mit Jesus Christus. Ich entscheide mich, mich auf seinen Namen taufen zu lassen. Wir tragen seinen Namen durch die Taufe. Wir werden getauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, nicht wahr? Das zeigt, ich gehöre zu diesem Gott. Vielleicht empfindest du dieses dritte Gebot immer noch als Androhung von Gott. Du hörst vielleicht nur seine strafende Stimme, aber Gott stellt durchgängig die Alternativen vor, denen wir alle stehen, deutlich heraus. Und hier sehen wir, es heißt im Johannes 3,18, wer an ihn glaubt, an Jesus Christus, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Gott hat sich nicht nur mit dem Ich bin, der ich bin vorgestellt, sondern auch mit einem Namen, Jesus. In seinem Sohn hat Gott uns gezeigt, wer er wirklich ist, wer er wirklich ist. Und es heißt in der Apostelgeschichte 4,12 weiter, bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Wie heißt dieser Name? Jesus. Der Name Jesus ist der kostbarste Name auf dieser Erde. Und wie können wir diesen Namen ehren? Indem wir ihn bekannt machen. Indem wir von Jesus erzählen, statt uns seines Namens zu schämen. Wie können wir seinen Namen ehren? Jesus hat uns gelehrt, indem wir zu ihm beten, indem wir mit ihm reden. Er hat im Gebet Vater Unser hat Jesus das dritte Gebot umformuliert in einer positiven Form. Wenn wir beten, geheiligt werde dein Name, das ist das Gegenteil von seinem Namen missbrauchen. Und damit meinen wir, geheiligt oder geehrt werde dein Name. Ich will dich ehren durch mein Leben und durch mein Gebet. Wir ehren seinen Namen auch mit unseren Liedern, wenn wir ihm singen. Wir ehren den Namen von Gott auch, wenn wir einander segnen. Segnen ist auch das Gegenteil vom Fluchen. Statt Gott und seine Schöpfung und seine Menschen zu fluchen, ist unser Auftrag zu segnen, Gutes zu sprechen über Gott und über seine Leute. In Matthäus 7, 21 zeigt uns Jesus auch, wie wir sonst seinen Namen ehren können. Er sagt hier, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Er sagt, nur weil du Herr sagst, nur weil du Jesus, den Namen von Jesus nimmst oder vom Vater, damit ist es noch nicht getan, sondern den Namen von Gott ehren bedeutet, ich suche seinen Willen zu tun. Das, was Gott von mir will, das befolge ich. Statt Kompromisse zu machen in meinem Leben, statt Sachen zu dulden in meinem Leben, suche ich seinen Willen zu tun. Ich will gehorsam sein, damit ehre ich seinen Namen. was für ein Wert steckt hinter diesem Gebot? Ehrfurcht vor Gott. Und interessanterweise finden wir diesen Wert am Anfang der Bundesverfassung. Wie beginnt die Bundesverfassung? Im Namen Gottes des Allmächtigen. Unglaublich, immer noch. Die haben es immer noch nicht geschafft, diesen Satz zu streichen. Und ich hoffe, dass es so bleibt. Im Namen Gottes des Allmächtigen. Das heißt, wir leben vor Gottes Angesicht. In Ehrfurcht vor Gott geben wir uns dieses Gesetz. Und stellt euch mal vor, wie unsere Gesellschaft und wie diese Welt aussehen würde, wenn alle sich nach diesem Wert orientieren würden. Wenn alle Gott in Ehrfurcht begegnen würden und einander in Respekt und Ehre. Statt Rebellion, Ehre. Hey, in der Schule, mit den Lehrern, eine Kultur der Ehre. In der Familie, am Arbeitsplatz, eine Kultur der Ehre. Statt immer über den Chef zu lästern und zu sagen, wie schlimm das er ist und weiß ich was, ihn zu ehren. Überall in der Gemeinde, überall wo wir sind, eine Kultur der Ehre. Das würde unsere zwischenmenschlichen Beziehungen deutlich verändern, oder? Wenn wir erkennen, wie Gott ist und wir anfangen, ihn zu ehren, hat das Auswirkungen auf die Beziehung zu ihm und auf die anderen Beziehungen. Und das wünsche ich uns, dass wir eine Kultur der Wertschätzung und Ehre leben können, überall wo wir sind, hier in der Kirche, im Umgang miteinander, am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Nachbarschaft, dass Leute spüren etwas von der Kultur des Himmels, dass wir Gott ehren und auch das Leben ehren, auch die anderen Menschen, seine Geschöpfe ehren. Lasst uns aufstehen. Und jedes Mal, wenn wir aufstehen und beten, ist auch ein Ausdruck von der Ehre. Oder wenn wir vor Gott stehen, stellen wir uns vor, hey, ich bin vor dem Thron Gottes. Und vor dem Thron Gottes kann ich nicht einfach so sitzen oder so. Sondern Ehrfurcht, das gehört dazu. Und übrigens, die Juden haben nie so gebetet. Ich weiß nicht, woher das kommt. Wisst ihr, wie die Juden beten? In der Bibel heißt es, wir sollen reine Hände zu Gott erheben. Also das ist nicht einfach so ein bisschen Bewegung, also wir sind nicht einfach so komische Leute, sondern das lesen wir aus der Bibel. Reine Hände zu Gott erheben, das ist die Haltung, die die Juden haben im Gebet. Das zeigt, ich bin hier vor Gott mit offenen Händen zu empfangen und ihn zu ehren. Lasst uns beten. Vater im Himmel, es ist unglaublich, dass wir vor deinem Thron stehen dürfen, voller Zuversicht, und dass wir nicht Angst haben müssen vor dir, sondern nur Ehrfurcht. Und du bist würdig, angebetet zu werden, weil du unser Gott bist, weil du unser Befreier bist, weil du unser Schöpfer bist. Und wir bitten dich um Vergebung für alle Worte, die über unseren Lippen gekommen sind, die dich nicht geehrt haben. Hilf uns, deinem Namen Ehre zu bringen. Und danke, hast du uns deinem Namen gegeben, als Zeichen, dass du eine ganz persönliche Beziehung zu uns haben willst. Jesus, du bist unser Gott. Welch ein kostbarer Name. Geheiligt werde dein Name in unserem Leben, in unserer Kirche, in unserem Umfeld, dort, wo wir sind. Hilf uns, immer mehr zu erkennen, wer du bist und wie du wirklich bist. Zeig uns immer wieder dein Vaterherz. Und wenn es weh tut, wenn du uns erziehst und strafst, lass uns erkennen, was du damit bezwecken willst. Wir beten dich an. Vater, Sohn Jesus Christus und Heiliger Geist. Unser Leben soll dich ehren. Amen.